Werbung.
Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
Uhr am Donnerstag. Es ist heute der 7. Dezember 2023. Heise Showzeit. Wir sind live auf Sendung. Aber ja, unser wichtigster Bestandteil dieser Sendung ist uns abhandengekommen, lieber Volker.
Ja, danke. Ich weiß schon, dass ich das nicht bin. Ich bin ja da.
Ja, ich bin ja auch da. Insofern, wir halten die Stellung, während Anna ihren Weihnachtsurlaub genießt. Aber sie kommt ja wieder zu uns, extra für die Quiz-Sendung, die da ja kommt. Bis dahin müssen wir sie würdig vertreten und vor allem müssen wir irgendwie hin das hinkriegen, eine vernünftige Sendung auf die Reihe zu kriegen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Also ich weiß immerhin schon mal, welche Themen wir heute haben. Das ist ja schon mal was wert.
Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon mehr, als ich weiß. Nein, das stimmt nicht. Ich habe es mir vorhin versucht zu merken.
Ja, dann gucken wir mal darauf, was wir heute besprechen. Wir besprechen einerseits über einen Turing-Test, der gemacht wurde und wo ELIZA, ein Programm aus den 60er Jahren, ChatGPT geschlagen hat, zumindest die Version 3.5. Natürlich auch der aktuelle Blick auf Entwicklung im KI-Bereich. Dann sprechen wir als nächstes Thema über GTA 6. Da ist ja der erste Trailer jetzt gezeigt worden von Grand Theft Auto, dem sechsten Teil der Spielereihe. Sehr spannende Einblicke, was das bedeutet. Und als drittes Thema dann Instagram und der Facebook Messenger gehen wieder getrennter Wege, zumindest was den gemeinsamen Chat angeht. Was das bedeutet und warum Meta das gemacht hat, was sie ja gar nicht so groß kommuniziert haben. Also das wollen wir nachher alles mal ein bisschen auseinanderklabüstern. Natürlich gibt es auch unsere handverlesenen kleinen Rubriken, ich wollte schon sagen, die Tote der Woche. Nein, der Nerd-Geburtstag der Woche. Dann haben wir ein Quiz am Ende der Sendung und dazwischen gibt es auch eine What the Fuck News. Also, wir haben uns wieder eine Menge vorgenommen für die kommende Stunde. Natürlich auch herzlich willkommen an alle, die sich hier jetzt live eingeschaltet haben und die uns dann mit Rat und Tat im Chat zur Seite stehen. Dann, wir sehen ja jetzt auch schon da den ein oder anderen Kommentar. Ja.
Nicht die Anna.
Nicht die Anna, genau.
Wir sind nicht die Dinos.
Ne? Unvergessen. Genau. Nicht die Mama. Normal. Nein, los geht's, bevor das hier gleich abdriftet zu Beginn. Unser erstes Thema. ChatGPT musste sich dem Turing-Test stellen. Und ja, lustigerweise, die Version 3.5 hat dort nicht so gut abgeschnitten. Also zunächst einmal, wer es jetzt nicht weiß, was der Turing-Test überhaupt ist. Menschliche Teilnehmer, die müssen dort einschätzen, ob es sich jetzt dann in einem Chat um einen Mensch oder eine Maschine handelt. Und generell muss man sagen, das Ergebnis ist dergestalt ausgefallen, dass keiner der getesteten Chatbots über 50% Erfolgsquote kam. Also keinem wurde vollends abgekauft, dass es sich um einen Mensch handelt, vermeintlich. Aber ELIZA aus den 60er Jahren war besser als GPT 3.5. Immerhin, ChatGPT 4.0 konnte sich recht gut schlagen, ist da so auf den Wert gekommen von 41%. Ja, Volker, wenn du dieses Ergebnis mal betrachtest, bist du überrascht darüber, dass das so ausgefallen ist, dass da gar keiner so vollends überzeugen konnte?
Wie soll ich sagen? Einerseits ja, andererseits nein. Also einerseits ja, ich bin überrascht, dass es tatsächlich so schlecht ausgegangen ist, teilweise zumindest. Ne? Es gab ja durchaus so, die hatten so verschiedene Varianten drin und die eine ist ja, hat zumindest die 50% angekratzt, aber im Durchschnitt hat halt auch eben GPT-4 es nicht geschafft, sozusagen im 50-50 Schlagabtausch da eben doch zu zeigen, vielleicht bin ich doch ein Mensch. Wenn ich mir so Unterhaltungen anschaue, ne, ich habe ja auch die ein oder andere das ein oder andere Zwiegespräch schon mit ChatGPT geführt. Dann wundert es mich dann trotzdem wieder nicht, weil je nachdem, welche Fragestellungen da denn vorkommen in diesem Regelsatz oder in diesem Spiel, in Anführungszeichen, das da durchgeführt wird, dann kann man die schon aufs Glatteis führen, relativ leicht, weil die eben dazu tendieren, einfach mehr zu sagen, als vielleicht in dem Moment auch nötig ist. Ne? Das ist auch ganz lustig, wenn man diese Studie anschaut, dann gibt es auch Vermutungen darüber, warum eben Eliza, das ja rein algorithmisch gesteuert ist und ja ganz, ganz weit weg ist von einer KI, dass das besser abgeschnitten hat. Und eine Vermutung ist eben, dass das wortkarg war, und darum glaubt man eher, weil man eben immer an das Halluzinieren und so weiter denkt, von dem man oft hört, dass es vielleicht doch eher ein sehr unkooperativer Mensch sein könnte, der dahinter steckt. Also ja auch nicht so häufig, ne? Also das hat ja auch den Turing-Test nicht bestanden. Also dass möglicherweise ein Mensch dahinter steckt, der einfach unkooperativ ist, als ausgerechnet ein GPT-Modell, weil die eben dazu tendieren, ganz viel Kram von sich zu geben und redselig zu sein, auch wenn die sprachlich ja teilweise, speziell auch GPT 3.5, wenn man sie nicht dahin trainiert, etwas, ich sag mal zumindest spröde oder hölzern klingen. Man kann das ändern, aber das haben die offenbar nicht gut geschafft.
Ja, ich habe ja immer den Eindruck, wenn ich mit ChatGPT interagiere, dass das Ding zwar plauderig ist und eine Menge Wissen gerne teilen möchte, dass es sich aber relativ schnell entlarvt, weil es so unkreativ bei alledem wirkt. Also ich finde eigentlich, dass es ein ziemlich, ja, ziemlich ausdruckslose Dialoge dann halt auch sind. Was bei mir ja die Frage aufkommen lässt, also man kann ja wirklich diese Chatbots für viele Dinge sinnvoll einsetzen und gerade so Routinetätigkeiten, wo man so, sag ich mal, so eine kleine Note an Persönlichkeit braucht, kann man ja schon täuschend echt und gute Sachen mitmachen. Aber es geht ja auch so diese Angst um, dass die Chatbots ganz schnell auch in den kreativen Tätigkeiten das Ruder übernehmen werden. Wie siehst du das? So zumindest wir reden ja über den Stand der Dinge, wir reden ja nicht über das, was in 5 Jahren vielleicht da ist. Mhm. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dafür sind sie noch nicht so wirklich geeignet, oder? Also ich finde, da kann der Mensch momentan noch so seine Stärken voll ausspielen.
Also ich habe, also sagen wir, naja, weil du gerade nochmal gesagt hast, der Mensch kann seine Stärken voll ausspielen. Wenn der Mensch diese Stärke hat, also kreativ ist, dann ist das, glaube ich, im Moment schon oft noch so. Es gibt aber genug Menschen, die überhaupt nicht kreativ sind. Und dann hilft auch sozusagen ein ChatGPT 3.5 Turbo oder sowas weiter. Im Moment ist es oft noch so, also man kann natürlich einiges dran drehen. Man kann ihm sagen, sei kreativ. Man kann, wenn man die API benutzt, die Temperatur, ne, diese, ich sag mal, die Rauschtemperatur hochdrehen, in Anführungszeichen, sodass eben zufälligere Ergebnisse rauskommen. Aber genau das ist es halt, ne? Das ist halt keine gezielte Kreativität an vielen Stellen. Die muss man da rauskitzeln. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, dann gewinnt man auch nicht viel. Wenn man das kann, dann kann man da auch, glaube ich, kreative Prozesse mit ganz gut, ich sag mal, beschleunigen oder zumindest auch noch auf Ideen kommen. Also es ist schon durchaus so, dass da nicht immer nur spröder Kram rauskommt. Aber das bedarf dann wieder Arbeit. Ist jetzt nicht so, dass das eben ChatGPT oder welches, egal eigentlich welches Modell ich bisher gesehen habe, dass die in der Lage sind, so mit dem ersten Schuss, ne, das ist ja immer Zero Shot und so, da wird ja immer gerne so gezählt, dass sie mit dem ersten Schuss sozusagen was Tolles hinbringen. Da kommt oft schon was Ordentliches raus, aber wenn ich jetzt gerade mal Kreativberufe mir überlege oder ansehe, dann ist das schon teilweise schwierig. Ne? Und darum geht es natürlich. Diese Schritte, die wollen die ja jetzt weitergehen mit den neuen Modellen. Also sie sollen ja erstmal weniger halluzinieren, weniger Fehler machen, aber auch eben in diesen Tätigkeiten einfach besser werden, weil ich glaube, das ist auch den Entwicklern klar, da ist halt viel, was man gewinnen könnte und wo man viel Effizienzen heben könnte, wenn es funktioniert.
Naja, und auch ja letzten Endes aus sich heraus dann eben eine perfekte Leistung abzuliefern. Ne? Also am Ende ist ja doch sehr viel Kreativleistung dann doch des Menschen drin, indem er dann den Prompt immer noch dann verfeinert und hier noch einen Hinweis gibt und da noch einen Hinweis gibt. Und am Ende ist es ja eher so eine Starthilfe. Also diese berühmte Angst vom leeren Blatt Papier, die einem da genommen wird, weil ja erstmal was da ist. Und es ist ja immer leichter auch dann zu sagen, ich würde es ganz anders machen, als eben von vornherein derjenige zu sein, der den Anstoß macht. Und also da finde ich, sind diese Dinger dann doch schon ganz gut. Wenn man, es gibt ja diesen Klassiker, wenn man ChatGPT aufruft, dann können ja diese Vorschläge, was könnte man damit anstellen? Und dann kommt bei mir immer ständig eine Dankesrede halten. Ich weiß mal nicht, wofür ich danken soll und wem ich danken soll, warum mir das ständig vorgeschlagen wird. Aber ich drücke dann hin und wieder doch mal auf den Knopf und dann kommt halt irgendeine Blabla-Rede dabei raus. Und dann denke ich sofort, oh Gott, wie schrecklich, ich würde es ja so und so machen. Und das ist dann schon mal ein ganz anderer Ausgangspunkt, als eben dann bei Null anzufangen.
Genau. Das ist, also genauso wie man leichter, ja, also das ist ja in unserem Job sehr üblich, es ist leichter, glaube ich, Texte zu kritisieren und Texte besser zu machen, die man schon vorliegen hat, als zu sagen, ich mache jetzt von Null diesen Text und er ist dann auf jeden Fall besser als das, was ich gerade gesehen habe. Zumindest geht es mir oft so, ne? Es gibt natürlich Leute, die einfach generell viel schönere Texte schreiben, da kann ich mich noch so anstellen, aber das finde ich halt schon, das ist immer eine gute Möglichkeit und das hilft und wie gesagt, manchmal ist man wiederum auch erstaunt, wie viele gute Dinge da durchaus schon rauskommen, ne? Also und ich finde auch immer dieses Thema Halluzinieren, das wird an vielen Stellen etwas überbewertet, man muss halt immer ungefähr erahnen können, also wenn man so ein bisschen versteht, aha, worauf sind die möglicherweise trainiert und ist das jetzt Spezialwissen, das sie haben müssen oder nicht, dann kann man auch schon ganz gut abschätzen, kommt da jetzt Quatsch raus oder halluziniert das Ding wahrscheinlich viel oder nicht. Ne? Also je spezieller das Wissen, desto mehr Halluzinationen. Oder je kreativer, desto mehr Halluzinationen. Das ist ja das, womit die rumspielen. Damit es nicht so fade klingt, soll es kreativer sein. Und ich glaube, das sieht man jetzt auch schon wieder bei den neuesten Modellen. Ich meine, wir reden jetzt zwar über den Urvater von allem, ne, mit Eliza, aber ich meine, wir hatten ja gestern auch eine Neuigkeit, die dürfen wir hier auch nicht ganz vergessen. Google hat ja nun Gemini sozusagen, also eine von drei Optionen sozusagen rausgelassen. Das ist ja deren neuestes Modell, das es dann eben auch mit GPT-4 aufnehmen soll. Und in diversen synthetischen Tests, die Google da auch gestern präsentiert hat, ist es so, dass es auch besser abschneidet als GPT-4 und schon viel mehr Dinge richtig machen soll und dann halt auch eben gerade auch so bei Tests besser abschneiden soll. Und da sieht man auch, was denen wichtig ist, nämlich, dass die Aussagen richtiger werden und dass es tatsächlich in Anführungszeichen mehr kann. Also es ist nicht nur multimodal, im Sinne von eben, es kann in Anführungszeichen sehen, hören, lesen, sondern es soll halt auch einfach mehr Dinge richtig machen und da ist halt ein ganz wichtiger Punkt, durchaus auch in Anführungszeichen rechnen können. Und dann, es kann durchaus solche Tests bewältigen, aber dann ist es wieder umso erstaunlicher, wenn man so ganz einfache Grundlagenfragen stellt und die dann einfach komplett auf die Nase fallen, die Systeme, weil sie bisher eben nur über die Trainingsdaten rechnen können, aber kein Verständnis von Mathematik haben, anders als Wolfram Alpha zum Beispiel, das halt algorithmisch arbeitet. Ne? Und das kriegt man halt eben noch nicht hin, indem man die Blackbox füttert.
Überhaupt schon beim Namen hat ja die neue KI von Google ja schon gewonnen, ne? Gemini, so wenigstens mal ein kreativer Name im Vergleich zur x-ten Version von ChatGPT.
Das stimmt, ja. Und Google, aber, also ist das auch ja ein super, also ist ja ein Prestigeprojekt für Google, weil sie ja gefühlt bei allen so hinten dran sind. Und jetzt, wie gesagt, jetzt zeigen sie halt ihre synthetischen Daten und da sind sie besser als GPT-4, aber jetzt auch nicht dramatisch besser, ne? Ist jetzt nicht irgendwie so ein Kantersieg, irgendwie so, yes, ne? Alles doppelt so gut oder so. Die sind so ein paar Prozentpunkte besser in den meisten Disziplinen. Und da muss man halt schauen, inwieweit überträgt sich das, und das müssen wir halt jetzt auch ausprobieren, muss man erstmal drankommen an das System. Wie überträgt sich das jetzt, sag ich mal, auf die Real-World-Anwendung, also so den Alltagsbetrieb, den wir jetzt vielleicht so damit haben? Gewinne ich dadurch überhaupt irgendwas? Oder ist es jetzt nur sozusagen Muskeln spielen lassen, sagen, hey, wir sind die Tollsten? Wir haben das beste Modell und wir haben zwar 2017 angefangen, dann sind wir irgendwie verloren gegangen zwischendurch oder wollten es nicht rausgeben. Und jetzt holen wir halt auf und jetzt muss man halt schauen, ne? Also was kann das wirklich? Und wir sind da jetzt gerade dran. Im Moment kann man es ja nur in den USA nutzen, muss man halt ein VPN für einsetzen und so weiter. Das heißt, wir können auch noch nicht gut sagen, überhaupt, wie weit sind die Trainingsdaten in Deutsch, was kann das da eigentlich? Und Aktualität würde ich, glaube ich, an der Stelle sowieso erstmal rauslassen.
Weil wir darüber sprechen, so wie jetzt die im Turing-Test abgeschnitten haben. Mir kam gleich die Frage, ist denn der Turing-Test eigentlich überhaupt noch zeitgemäß oder andersherum? Ist denn eigentlich, sind die Tests, die wir haben für KI, eigentlich, gibt es da den perfekten Test? Oder sind eigentlich die Messverfahren, die wir haben müssten, um KIs voneinander zu unterscheiden, die Stärken stärker herauszuarbeiten oder die Unterschiede zu sehen, bräuchte es dann neue Tests? Weil das ist ja auch eine Fragestellung, die wir uns ja auch auf der Arbeit stellen. Also wenn wir jetzt dann eben zum Beispiel eine neue KI vorstellen, dann ist ja immer die Frage, ja, schön, auf dem Papier sieht alles ganz nett aus, aber in der Realität, wie ist denn das? Und gibt es ein objektives Testverfahren schon, das man da anwenden kann, wo man sagen kann, da kann man sehr gut dann eben das benoten, ohne dass es dann zu sehr einen Fokus auf bestimmte Dinge legt?
Ja, es gibt ja durchaus, ne, ich glaube auch bei Hugging Face und so, so ganze Hitlisten und Ranglisten, die geführt werden, die dann eben eine ganze Reihe von diesen synthetischen Tests durchlaufen. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn wir Grafikkarten testen und dann da den Cinebench haben und so weiter und so fort oder eben andere oder so Number-Crunching-Geschichten. Das ist halt immer synthetisch. Das gibt aber natürlich einen ganz guten Einblick, um die relativ zueinander zu vergleichen. Also, oder relativ zueinander, danke, relativ miteinander zu vergleichen. Die Systeme, das ist durchaus ja ganz hilfreich. Anders konnte ich das zum Beispiel auch nicht machen, als ich früher Videokompressionsverfahren getestet habe. Das kann man halt, ne, weil das, wie soll ich sagen, das sind halt keine rein mathematisch vergleichbaren Ergebnisse unbedingt, sondern das sind halt immer welche, wo man bestimmte Kriterien und Metriken anlegen muss. Das geht schon, aber wie gesagt, was bedeutet das eigentlich im normalen Einsatz? Ne, was bringt mir das dann eigentlich? Deswegen lassen ja auch die Kollegen von der CT eben auch typischerweise für verschiedene beliebte Spiele bei Grafikkartentests dann eben nochmal deren Benchmarks durchlaufen, damit es ein bisschen näher an dem dran ist, was denn die Leute vielleicht auch zu Hause auf ihren Rechnern einsetzen. Und ich glaube, da sind wir noch ein bisschen, in der Suche oder auf der Suche, was da der beste Weg ist. Aber ich denke, dass sich das schon ganz gut rauskristallisiert im Moment. Aber wie gesagt, es ist immer ein Unterschied, synthetische Tests oder eben so, keine Ahnung, diese typischen Aufnahmeaufgaben für irgendwie Unis oder eben Bachelor-Tests etc. pp. Das ist immer noch mal was anderes als das, was ich so alltäglich damit anstelle. Und das bringt mir für diese Einschätzung bisher relativ wenig.
Ja, bevor wir
gleich das... Void-Kampftest, sehr schön.
Ja, genau.
Soweit sind wir noch nicht.
Guck Blade auch gerade ist das, ne, oder? In den Chat, wo die natürliche Intelligenz versammelt ist, natürlich wieder heute.
Wissen wir das? Sind das nicht vielleicht schon alles kleine KIs?
Meinst du, wir haben hier nur mit KIs zu tun? Wir denken immer, wir haben Zuschauer und in Wirklichkeit sind das nur Chatbots, die auf uns
Das wäre so traurig.
Ja.
Das wäre so traurig. Da war eben noch die Frage, was ist eigentlich aus diesen, ich sag mal, Spezial-KIs geworden? Ne? Also DeepMind, die stecken ja auch hinter der Entwicklung von Gemini. Haben ja zum Beispiel Go so weit gebracht, also den Spielalgorithmus oder die KI, die Go gespielt hat, dass sie menschliche Gegner geschlagen hat. Das war ja bei Schach bisher ein leichtes, in Anführungszeichen, im Vergleich zu Go. Go ist halt einfach deutlich, hat zwar deutlich einfache Regeln, aber ist trotzdem deutlich komplexer gewesen in den Graden sozusagen, die man da für die Spielbewertung braucht. Das sind halt Dinge, mit denen natürlich DeepMind total bekannt geworden ist. Und jetzt geht es natürlich eher um solche oder das Ziel dieser allgemeinen künstlichen Intelligenz. Die sind halt nicht auf so Spezialthemen trainiert. Man sieht, was man erreichen kann, wenn man große Datensätze produzieren kann oder antrainieren kann, die halt ein ganz spezielles Wissen abfragen. Das ist genauso, ich glaube, was haben die, irgendein Spiel war das, nicht Counter-Strike, irgendein Spiel hatten sie ja auch noch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches das war. Ach genau, StarCraft, genau, danke. Danke, Michael, hat das Richtige schnell rausgefunden, rausgefischt. Genau, das sind halt alles Dinge, da können sie auf ganz, ganz vielen Partien trainieren, da kann man auch den Erfolg ganz gut messen. Und das ist halt bei dem, was wir im Moment so bei dieser generativen KI eben die Sache ausmacht, nicht so einfach. Also da sozusagen den positiven Lernerfolg so schnell herbeizuführen.
Was ja auch darauf hindeutet, dass wir nicht mit einer KI da es zu tun haben im Chat, ist ja schon, dass der Bezug eben von KIs zum Thermomix hergestellt wird. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Zumindest was das Hype-Thema angeht. Aber eine interessante Frage ist dann noch so von Harash. Nämlich, was genau soll uns ein Turing-Test gesellschaftlich eigentlich sagen? Ob die KI einem Menschen ähnelt oder ob die Menschen sich an KIs annähern? Tja.
Das ist eine sehr philosophische Frage gerade.
Das ist eine sehr philosophische Frage, aber zumindest, sage ich mal, was die Güte zum Beispiel von Texterzeugnissen angeht, ist das ja eine durchaus diskutierte. Dass ja gesagt wird, die kreative Leistung hat eigentlich auch stark abgenommen. Es wird immer mehr halt kopiert und kolportiert. Und das kann natürlich dann eine KI wunderbar. Das heißt, uns erscheint es vielleicht so, als wenn die KI geeignet ist, uns da zu ersetzen. Aber sie ersetzt eigentlich nur das, was wir eh nicht mögen. Und vielleicht ist das Kreativzeitalter jetzt wieder gefragt, um sich von der KI abzuheben. So mal so eine ketzerische These.
Ich fände das spannend. Also ganz ehrlich, es gibt ja Leute, denen macht das Angst. Ich arbeite quasi jeden Tag damit. Also ich experimentiere damit ganz viel. Ich versuche zu schauen, wo kann es mir die Arbeit erleichtern. Und es hilft mir tatsächlich an ganz vielen Stellen eben tatsächlich, dass mein Mindestmaß an Kreativität vielleicht ein bisschen zu fördern oder zumindest zu beschleunigen. Ich behaupte mal, ich bin gar nicht so unkreativ, aber da hilft das auf jeden Fall. Und außerdem führt es zu lustigen Diskussionen auch in unserem Chat. Ich finde das hervorragend. Nicht, dass irgendwann die Thermomix-KI die Weltherrschaft übernimmt. Alles wird zu Hackfleisch. Das ist mal eine ganz neue Aussicht für einen der weiteren Terminator-Teile vielleicht. Man sieht manchmal die Blechkameraden, sondern ja. So Hackfleischmeere, Igitt.
Kaum ist Anna mal nicht da, eskaliert das ja alles schon. Schon beim ersten Thema.
Ja, das stimmt, das ist leider so. Ja, KI und Lego, das fände ich auch super. Dass eine KI automatisch Lego-Modelle erzeugt. Klemmbausteinmodelle, Entschuldigung.
Oh je, ja.
Das wäre super, oder?
Bevor
Aber dann kriegt man halt nur zufälligen Quatsch und nicht das, was man vielleicht gut findet.
Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen und mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir müssen zu unserer ersten Rubrik kommen.
Der Tod.
Die What the Fuck News der Woche.
Nein, gestorben wird später natürlich.
Echt? Du hast schon gespoilert.
Jetzt lebt erstmal etwas hoch, und zwar die What the Fuck News der Woche. Ja, da haben wir einen interessanten Artikel diese Woche gehabt. Da ging es um ein Badewannenbild, das einem Installateur teuer zu stehen kommt. Denn es war ausgerechnet ein Installateur, der ja richtig Zugang zur Quelle hat, aber der hat sich dann ein Badewannenbild woanders kopiert und das hat ihm eine Menge Ärger eingehandelt. Und zwar war das Foto eines Aktkalenders, wo dann ein Model mit einer Badewanne posierte. Und das Ganze war für einen guten Zweck. Hat er auf seine Homepage gestellt. Und Jahre später erhielt er dann plötzlich eine Unterlassungserklärung, die er dann unterschreiben sollte. Was er auch dann in seinem Schock gemacht hat. Er hat das Bild gelöscht. Und dann kam aber einige Zeit später dann plötzlich doch eine hohe Forderung nach Geld. Und er war ganz irritiert, weil er doch meinte, alles richtig gemacht zu haben. Ja, und dann stellte sich aber heraus, dass der Urheber sich darauf berief, dass dann eben dieses Bild weiterhin zum Beispiel in der Google-Suche noch auffindbar war mit Blick auf seine Homepage, also dort im Cache geblieben war. Und das Ganze ist dann halt die Gerichte hoch und runter gegangen mit dem Ergebnis, dass jetzt der Handwerker zahlen muss. Und es wurden ihm auch noch viele Dinge negativ ausgelegt, also zum Beispiel, dass er eben sich nicht darauf berufen konnte jetzt, dass er das nett verlinkt hat oder dass das eben, es war auch jetzt nicht eine Art mediale Verlinkung, sondern es wurde dann gesagt, er hätte das ja gewerblich genutzt, dann um für sich zu werben, die ganze Geschichte. Ja, und das Ganze hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst über die Festlegung dieser Summe und das Gericht war da ja einfach dem Urheber gefolgt. Was lernen wir aus diesem Fall, Volker? Was hast du dir so dabei gedacht, als du das gelesen hast?
Also sagen wir so, das Fiese dabei ist ja eben, dass der Mensch in dem Moment gedacht hat, hey, ich habe es jetzt richtig gemacht und ich habe unterschrieben und irgendwas. Da muss man natürlich immer mal aufpassen. Aber dann nicht dran gedacht hat, dass das möglicherweise eben noch woanders vorhanden bleibt. Das ist halt so eine Problematik. Das kennen wir auch. Ist ja nicht so, dass wir nie mit Abmahnungen zu tun haben. Ne? Da ging es auch manchmal um Bildrechte und sowas in der Vergangenheit. So dass wir dann halt irgendwann auf Stockagenturen gegangen sind, wo wir sicher waren, dass wir das gekauft haben und eben nicht sozusagen bestimmte andere Inhalte hatten oder ganz witzige Sache, zum Beispiel Pressebilder, die nach ein paar Jahren sozusagen die Lizenz verlieren und man aber das gar nicht nachgeführt hatte in der Vergangenheit. Ne? Das sind dann so Dinge, dann stellt man fest, verdammt, dann kriegt man erstmal Ärger, warum ist das Bild dann noch online? Und selbst wenn man es gelöscht hat, ist es so, dass man es heutzutage, sobald es irgendwie bei Social Media auftaucht, dass man es quasi gar nicht mehr unter Kontrolle hat. oder es schlecht unter Kontrolle hat. Also hat man es auf den eigenen Kanälen geteilt, ist es woanders geteilt worden? Wie kriege ich das eigentlich wieder eingefangen, wenn so ein Bild irgendwo unterwegs ist? Und das waren so, das sind jetzt, glaube ich, nicht die typischen Gedanken, die sich die Leute machen, aber es war so direkt das, wo ich dachte, ach du Jemini, ja, ich kann mir vorstellen, das ist sehr unangenehm, weil, wie gesagt, wir hatten in der Vergangenheit auch immer mal Fälle, wo eben Ansprüche angemeldet wurden, zu Recht, zu Unrecht, wie auch immer. Wir hatten ja auch dieses ganze Google Fonts Thema, da war das ja alles zu Unrecht angemerkt worden, dass die Fonts da eben eingesetzt wurden, ohne die jeweilige Berechtigung. Und hier bei Bildern finde ich es auch immer super schwierig tatsächlich. Also dabei, das sind nicht, glaube ich, nicht die Allerweltsgedanken, die sich dann gemacht werden. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen falsch vorgeprägt durch die Arbeit.
Ja, ich glaube einfach, dass das, was viele sicherlich mitnehmen, ist, dass es eben nicht damit getan ist, dann irgendwie auf der Website da das Bild zu löschen und dann ist das Unrecht aus der Welt geschafft, sondern dass es ja tatsächlich dann eben auch diese Verantwortlichkeit gibt dafür, wenn das noch zum Beispiel im Google Cache auftaucht. Und es gibt ja dann entsprechende Formulare und die Webmaster-Tools, die man dann nutzen kann, um dann zu beantragen, dass es aus dem Index rausgenommen wird. Aber das Bewusstsein dafür zuerst mal zu haben, ich denke mal, das ist das, was man pädagogisch aus diesem Artikel mitnehmen kann. Also wem das mal passiert ist und oder passiert, dass man dann eben da erkennt, okay, erstens Vorsicht mit irgendwelchen Unterlassungserklärungen, wenn man selber nicht dann juristisch bewandert ist, besser mal den Anwalt einschalten, könnte am Ende dann doch günstiger kommen, als dann einfach mal handmade das jetzt selber abwickeln zu wollen. Denn häufig ist es so, dass Anwälte dann raten, dass sie sagen, okay, Unterlassungserklärung ja, aber in einer abgewandelten Form. Und das kann schon sehr viel Geldunterschied ausmachen. Naja, und zum anderen aber eben auch dafür sensibilisiert zu sein, was dann halt zu tun ist. Im besten Falle natürlich gar nicht erst den Urheberrechtsverstoß zu begehen. Auch das ist ja dann das, was man ja aus solchen Fällen dann immer mitnimmt. Also heute mal eine What the Fuck News im buchstäblichen Sinne, denn der gute Mann wird wahrscheinlich auch beim Anblick der Forderung What the Fuck gesagt haben.
Oh ja, kann ich mir gut vorstellen. Also das ist echt mehr Geld, was er da zahlen musste.
Ja, richtig teuer. Richtig teuer. Ich glaube, an die 10.000 Euro.
Das Fernsehen, ich stelle es immer wieder fest.
Ja, das ist schon krass. Ja. Dann, ja schön, alles in trockenen Tüchern schreibt niemand dann dazu. Es fehlt nicht an Wortwitz in diesem Chat. Ich stelle es an dieser Stelle fest.
Niemand sagt, alles in trockenen Tüchern. Sehr schön.
Ja, dann lass uns doch mal zu Thema Nummer 2 kommen. Und da ist es so, ja, ein Positivthema, lange erwartet von vielen.
Ach so, das Positivthema, ja, das stimmt. Entschuldigung.
Dass der erste Trailer rauskommt zu GTA 6. War ja für eine bestimmte Uhrzeit avisiert worden, ist dann deutlich früher schon in der Nacht gekommen, da sprechen wir auch gleich darüber. Also es war so, dass dieser erste Trailer, der jetzt im Netz abrufbar ist, der zeigt halt dann einige Szenen aus dem Spiel. Das Spiel selber kommt 2025 raus und wer die GTA-Reihe nicht kennt, das ist ja, man kann ja das vereinfacht gesagt sagen, ein Open-World-Gangster-Epos, das sich ja jetzt schon immer mehrere Teile zieht und was überaus erfolgreich ja auch ist und in diesem nächsten Teil dann ja nochmal an Realitätsgrad und Grafik nochmal deutlich dazu gewinnt. Das ist echt krass. Ich meine, GTA 5 war ja seinerzeit schon sehr beeindruckend. Er spielt im fiktiven Miami, also Vice City. Wer die Reihe so ein bisschen verfolgt hat, es gab ja schon mal GTA Vice City. Das lässt also grüßen. Bislang ist keine PC-Version in Sicht. Auch das ist natürlich ein Punkt, über den wir gleich mal sprechen müssen. Ja, und es gab eben ein Leak. Und das hat dazu geführt, dass dann im Rockstar Games der Herausgeber des Spieles gesagt hat, wir bringen das Ganze ein bisschen früher raus. Ja, hast du den Trailer gesehen? Was ist dein Eindruck, Volker?
Ja, ich hab ihn gesehen, tatsächlich. Also sieht schon teilweise sehr beeindruckend aus. Ich finde, die Menschen wirken trotzdem immer noch ein bisschen eigenartig. Das war jetzt gerade zeitlich wahnsinnig passend.
Ja, wir gucken gerade, also für die es hören, wir gucken gerade genau, den Trailer hier auch so ein bisschen.
Wir schauen noch mal rein. Also ich fand es schon damals bei GTA 5 oder auch den Versionen davor, fand ich es beeindruckend, was diese Menschen, die da so in der Stadt rumlaufen, was die teilweise so tun. Das ist ja so ähnlich wie bei Red Dead Redemption, wo man quasi einen Tag damit verbringen kann, zuzuschauen, was macht der Schmied eigentlich so. Das fand ich immer ganz spannend, also dass da die nicht einfach nur teilweise total trump in der Gegend rumlaufen, wie es bei anderen Spielen ist. Cyberpunk 2077 zum Beispiel, wo immer die gleichen Figuren rumlaufen, das ist ja schon ein bisschen anders. Das fand ich immer cool. Ich finde, sie wirken trotzdem nicht ganz authentisch, aber die ganze Stadt, die Szenerie, jetzt natürlich die Frage, wie viel davon ist jetzt reine Render-Optik und was ist jetzt tatsächlich Spielegrafik, das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung. Aber ich glaube schon, dass da was sehr Ordentliches bei rauskommt. Die Frage ist halt, also hat es diesen Hype sozusagen verdient? Und das finde ich schon immer wieder verblüffend im Moment, wie viel Hype darum existiert und was da so los ist. Weil im Endeffekt, man spielt immer die gleiche Geschichte. Sie sieht nur immer cooler aus und sie wird ein bisschen variiert. Aber im Endeffekt weiß man ja auch das, was die Leute teilweise machen. Ne? Es gibt Leute, die fahren den ganzen Tag mit dem Auto durch dann Vice City durch, weil das für sie der große Spaß ist. Und andere versuchen alles zu tun, außer die Missionen zu bewältigen und so weiter. Aber ich muss zugeben, ich bin auch nie der größte GTA-Spieler gewesen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Hast du das viel gespielt oder bist du da so ein Fan?
Also ich bin ja sowieso wenig Spieler, muss ich ja sagen. Insofern das auch kein Experte. Ja, nein, es gab ja auch eine PC-Ära bei mir. So ist es ja nicht.
Und auch erzähl mehr. Ja. Das wusste ich noch gar nicht.
Ja, ja. Ich bin ja erst so sehr spät ja zum Mac gekommen.
Wie heißt das? Konverter, sehr schön.
Konvertiert, ja, genau. Ja. Das sind ja meistens die besonders schlimmen, ne? Die erst so spät dazugekommen sind und dann umso radikaler sind in ihren Ansichten. Aber man kann ja auf dem Mac eben auch PC spielen, oder konnte man ja zumindest in der Intel-Ära, und so habe ich auch GTA 5 betrieben, konnte man ja auch per Bootcamp dann eben auch auf Windows dann da abfahren. Das ging dann doch ganz gut. Natürlich kommt das nicht an die Grafikleistung ran, die man jetzt mit einem richtig gut aufgerüsteten Spiele-PC ja dann hatte. Aber trotzdem, GTA 5 habe ich zum Beispiel, GTA Vice City, die hatte ich alle, habe ich alle mir gekauft, habe ich alle eben auch mal gespielt. Und ich finde, ich musste gerade schmunzeln, weil du sagst, eigentlich immer die gleiche Geschichte. In den Details natürlich nicht. Es ist ja schon mit viel Liebe gemacht, diese Storys, die sie da erzählen und dann auch die Stimmen dann im Original und alles ist ja schon ziemlich cool. Aber es ist auch ein Stück weit immer so ein technischer Showcase seiner Zeit, finde ich. Ne? Also das ist eigentlich so, ja. GTA hat sich so zum Referenzwert entwickelt. Das zeigt halt so, was zum Zeitpunkt X gerade möglich ist. Vice City war damals schon total beeindruckend, fand ich, mit dieser riesigen Open World. Du hattest einen Stadtplan, der da in dem Spielkarton mit dabei war. Das war ja schon super cool. Das haut heute keinen mehr von Hocker. Und heute sind es halt andere Faktoren. Und die Frage ist ja in der Tat, hat sich das so weiterentwickelt, dass man da jetzt diesen Hype wieder aufrufen kann über diesen gegenwärtigen Aha-Effekt hinaus? Und das wäre auch meine Frage. So, GTA 5 war ja nun unglaublich erfolgreich. Damals, die damaligen Berichterstatter haben sich auch schon gefragt, wird das anknüpfen können an die vorherigen Teile? Ja, konnte es. Hat es sogar übertroffen. Denkst du, dass GTA 6 ähnlich unterwegs sein wird?
Mal schauen. Also man sieht ja immer wieder, dass also erstens, es gibt ja immer noch eine sehr, sehr harte harte Fanbase von dem Spiel. Das heißt, ich glaube, die kriegt man sicher, wenn sie jetzt nicht irgendwas komplett verbocken. Wobei auch, glaube ich, war das nicht auch so, dass GTA 5 auch am Anfang ziemlich buggy war und die das danach ziemlich noch aufpoliert haben. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Ich habe es tatsächlich nicht so lange gespielt und war auch einer der wenigen Teile, die ich gespielt hatte, nach dem ersten. Und das erste und das fünfte hatten ja gar nichts. Also vom Spielprinzip noch, aber ansonsten natürlich wenig miteinander zu tun. Sagen wir so wie der Hype gerade sich anlässt, kann ich mir schon vorstellen, dass das eine sichere Bank eigentlich ist, wenn sie da ein solides Spiel abliefern, eben weil du ja sagst, im Endeffekt geht es darum, die Story ist auch wichtig. Ja, die Missionen sollten nicht zu langweilig sein, aber im Prinzip hat man alles schon mal gespielt. Aber es ist natürlich die Frage, welches Level an Realismus kriegen die da jetzt tatsächlich rein? Und da bin ich noch nicht so ganz sicher. Weil wie gesagt, man sah ja jetzt so ein Mischmasch aus Render-Szenen und aus Spiel, wahrscheinlich, ich sag mal in Anführungszeichen, Ingame-Grafik. Muss man halt mal gucken. Und sie bleiben ja ihrem Konzept auf jeden Fall mal mindestens treu, dass sie mit den Spielkonsolen anfangen. Dann hat man halt auch typischerweise länger das Raubkopierproblem nicht so. Bei der PC-Version, ich gehe schon auch davon aus, dass sie wieder nachgeliefert wird. Aber interessant ist ja halt, dass sie es diesmal nicht einfach direkt mit angekündigt haben. Aber ich weiß nicht, ob das früher so war. Dazu bin ich zu wenig GTA-Spieler.
Also auf jeden Fall ist es so, dass die PC-Version immer nachgereicht wurde. Das sagt uns unsere schlaue Stimme im Ohrhörer, gerade Michael, der sich nämlich da verdammt gut mit auskennt. Und er sagt auch, die schönste Version von GTA 4 und 5, die gibt es auch heute noch nur für die Konsolen. Also dass die Konsolen sind da so, dafür ist es entwickelt. Ne? Und die PC-Version ist wegen der Reichweite. Aber ich glaube, rein finanziell wahrscheinlich auch ist eine sehr lukrative Geschichte, das eben auch für den PC herauszubringen dann. Ja, im Chat gibt es schon so ein paar erboste Kommentare, wo gesagt wird, also dafür werde ich mir jetzt keine Konsole kaufen. Ich denke mal, so am Anfang wird es da so ein bisschen Frust geben und einige werden dann halt dann doch noch eine gewisse Weile warten müssen. Wer weiß, wann die PC-Version nachgereicht wird, ob die noch 25 auch rauskommt oder ob es dann ein Jahr länger dauert sogar, 26. Das tut natürlich schon so ein bisschen weh, wenn man jetzt darauf gewartet hat.
Werbung.
Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
Ja, was wir im Chat auch noch haben, so mit Blick jetzt auf die, also die Frage auch, ja, ist das, sind das Render-Grafiken nur oder ist da auch Gameplay schon dabei? Ist natürlich dann eine sehr spannende. Das sieht ja jetzt momentan erstmal nur so wie Render-Grafiken aus, weil wir jetzt ja nicht irgendwie sehen, dass da jetzt irgendwie was gesteuert wird. Muss man mal abwarten.
Manches finde ich sieht tatsächlich aber aus, also fast zu schlecht für Render-Grafik aus. Klingt fies, aber zum Beispiel, da gab es diese Bootsszene, wo so ein Schnellboot einem entgegenfährt. Da fand ich, das sah eher schon auch aus, als wäre es unter dem Niveau von GTA 5 gewesen. Das war so ein bisschen, fand ich zumindest so ein bisschen mau. Ich weiß nicht, das war, glaube ich, im hinteren Drittel oder kommt das da jetzt gleich? Genau, Michael sucht es gerade. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, wo es gewesen ist. Fehlt mir ein relativ weit hinten. Da sah es für mich eher zu schlapp aus in der Grafik. Aber anderes sieht, ja, wie gesagt, man muss halt im Moment raten und kann sich dann durchrätseln. Das wird jetzt auch noch länger passieren, auf jeden Fall, dass die Leute sich da einen Kopf drum machen. Aber ich fand es auch schon, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich habe Reels gesehen und irgendwas, wo Leute dann so das Kindergitter irgendwie zumachen, so nach dem Motto, Achtung, aufpassen, dass ich nicht vor 2025 versterbe, damit ich GTA 6 spielen kann und so ein Zeug. Das ist auf jeden Fall lustig. Muss mal gucken, wie lange der Hype anhält. Ne? Das wird ja jetzt sicherlich immer mal wieder was werden ja jetzt rausgeben, wo man dann auch mal mehr sieht, wo man dann erstes Gameplay sieht aus der Alpha, Beta, keine Ahnung. Manche sieht cool aus, aber es ist halt immer die Frage, wie ist zusammengeschnitten. Und es wird die Fanbase finden, gehe ich ganz sicher von aus. Das ist eins der Spiele, wo viele auch wahrscheinlich blind hingehen und es kaufen werden. Also
ich
es
auch
blind kaufen, nicht blind hingehen, ist natürlich Quatsch.
Aus alter Verbundenheit.
Wir finden es nicht, die Szene, die ich meinte.
Es wird auch
und die Frage VLC ist da auch nicht die Hilfe bei.
Es wird auch die Frage gestellt, aber auch das wird ein Punkt sein, der sicherlich noch kommt. Weiß man was über GTA 6 Online? Weil mit GTA 5 Online wurde ja der meiste Umsatz generiert, nicht mit dem Story-Game.
Ja, tatsächlich. Wir hatten da eben Lonnie, glaube ich, der sagte 15 Stunden Game, also Story oder Mission, und aber 1000 Stunden online, ne, gespielt. Also da merkt man auch, die Story ist eigentlich gar nicht so das wahnsinnig Wichtige. Tatsächlich ist eben die Frage, wie gut funktioniert es da online? Aber ich meine, damit haben sie dann auch ewig Erfahrung, oder? 1800 Stunden sogar. Das ist nicht wenig, finde ich.
Ja, und Killerhamster warnt davor, jetzt schon zu große Schlüsse aus der Grafik zu ziehen.
Ja, sagt, na klar.
Die Grafik kommt in der Spielentwicklung immer ganz zum Schluss, wenn alles steht. Also ja, da kann ja auch noch eine Überraschung dann kommen, dass das dann tatsächlich dann nochmal ganz anders aussieht, also besser aussieht, als es jetzt da gezeigt wurde.
Ja, wobei ganz wichtig ist natürlich auch irgendwie, ein Großteil davon sind natürlich auch die Texturen und das eigentliche Design sozusagen des Levels, sind ja gar nicht verschiedene, sondern es ist ja die Stadt, ne? Also wie viele Details sind da drin, mit wie viel Liebe ist das gemacht? Und dann natürlich, ich meine, Erfahrung, Fahrphysik und so weiter, ne? Ein ganz wichtiges Ding ist ja, mit Fahrzeugen durch die Gegend zu juckeln, das haben die ja schon drauf. Also das können sie eigentlich kaum kaum vermurksen, würde man denken. Sie könnten höchstens versuchen, irgendwas zu verbessern. Und dass man das schaffen kann, da natürlich immer noch was nachzulegen. Wobei, dann kann man auch, wenn man schlecht anfängt, ist natürlich leichter. Das sieht man zum Beispiel auch bei Cyberpunk. Man merkt, ich habe irgendwann Cyberpunk nochmal gespielt, ne? Und da war halt auch ein Riesenunterschied zwischen den 1-Punkt-Versionen und der 2er. Und da sieht man schon, da geht natürlich was. Bin gespannt. Also, mal sehen, ob ich es kaufe und dann auch wieder ein paar Stunden spiele. Aber irgendwie, mich hat das nicht so gecatcht. 2025 ist ja noch ein bisschen hin. Nicht mehr so lang, wie man manchmal denkt.
Man kann es auch im Chat sehen, es polarisiert sehr das Spiel. Also es gibt diejenigen, die gar nicht abwarten können und diejenigen, die sagen, ach weiter, nächstes Thema, eine heiße Show.
Nächstes Thema, weg damit.
Genau. Ja, interessant auch, die von Capilino, vermutlich integrieren sie GTA Online dieses Mal direkt in GTA 6. Bei GTA 5 wirkt es ja eher noch draufgeklatscht. Muss ich sagen, war auch so ein bisschen mein Eindruck. Das war noch nicht so das Zeitalter, wo man das schon so gleich integrativ gedacht hat, sondern ich hatte manchmal das Gefühl, die wurden selber bei Rockstar Games so ein bisschen dann noch von dem nachträglichen Erfolg, den sie mit der ganzen Online-Welt und die ganzen DLCs, die sie noch da hatten, ein bisschen positiv überrascht und hätten das vielleicht so von der Architektur des Games her vielleicht etwas anders angegangen, wenn sie das von vornherein so erwartet hätten. Ja. Ja, spannend. Wir gucken uns das an. Ein Punkt ist noch offen. Ich hatte es ja auch vorhin angedeutet. Diese ganze GTA-Geschichte, nicht erst jetzt seit dem Trailer, wird ja sehr stark auch von einem Negativphänomen begleitet, nämlich dann von diesen ersten Leaks, die wir ja schon gesehen haben, von Gameplay-Bildern. Das war ja schon recht früh. Jetzt auch wieder ein Leaker, der dann eben diesen Trailer frühzeitig dann da lanciert hat und dann hat Rockstar Games gesagt, hey, die haben uns alles kaputt gemacht und damit wir jetzt Herr des Geschehens bleiben, ziehen wir jetzt diese Veröffentlichung vor. Ist das, ich sag mal, jetzt im Moment ist das natürlich mal so ein Faktor, wo alle so ein bisschen ja, ärgerlich sind und sagen, was soll denn das und so weiter. Denkst du, das hat irgendwelche Auswirkungen auf dieses ganze Game, auch jetzt so mit Blick auf die nächsten Schritte? Weil augenscheinlich sind ihnen da ja einige Rockstar Games auf den Fersen, so hat man den Eindruck.
Ja, ich frage mich schon, ist Rockstar Games das neue Apple? Weil bei Apple sind ja jetzt das ganze Thema Leaks ist ja bei Apple schon lange durch. Früher war das immer total spannend, ne? Apple Keynotes gucken, weil man wusste quasi nichts. Ich glaube, bei Spieleentwicklung und bei der Größe der Teams ist das halt heutzutage kaum noch zu vermeiden, dass es irgendwo zu Leaks kommt. Weil so eine Weltdesign, auch immer aufwendige Grafiken da reinzubauen und so weiter, das ist halt einfach nur mit einem riesen Team an Menschen leistbar. Aber ob das jetzt dem Spiel unbedingt schadet, weiß ich nicht. Im Prinzip kann man das ja auch durchaus nutzen und immer mal wieder anfeuern, ob die das jetzt aktiv machen oder nicht, ist offenbar, also ist wahrscheinlich relativ egal an der Stelle. Aber ich verstehe das, dass Rockstar Games das durchaus natürlich irgendwie steuern möchte. Aber wenn man so ein großes Projekt hat und nicht irgendwie, keine Ahnung, mit der Peitsche hinter den Leuten stehen will, dann ist das, glaube ich, nicht zu verhindern. Und dann, ich glaube, damit muss man leben, bei so einem großen Projekt. Und das ist ja jetzt, wie gesagt, es ist gar nicht mehr so, so weit entfernt. In einem Monat sind wir schon theoretisch auf dem Schlussspurt Richtung 2025. Geht es dann ja schon los. Das Jahr 2024 ist dann ruckzuck vorbei. Mal gucken. Also, ich weiß nicht.
Wir lesen jetzt auch die häufig gelesene These, die es auch bei Apple gibt, dass das Ganze ja sowieso nur mit den Leaks inszeniert sei. Glaube ich eher nicht, aber ja, es ist auch, da bin ich bei dir, Volker, manchmal ja sogar der Sache nützlich, weil es ja dann auch es sorgt für zusätzliche Schlagzeilen, es bleibt im Gespräch, also auch Apple wäre ja schwerlich das ganze Jahr über im Gespräch, wenn es nicht ständig irgendwelche Kleinigkeiten gäbe, kleine Kabel oder Schrauben, die jemand gefunden hat und dann daraus schlussfolgert, das könnte das nächste iPad sein, weil wir haben eine kleine Mini-Torx-Schraube gefunden.
Ja, und eigentlich muss man ja auch überlegen, ich meine, das ist ja eigentlich eine Adelung fürs Produkt.
Ja.
Wenn es keine Leaks gäbe, heißt das im Endeffekt, keinen interessiert dieses Spiel. So, und im Endeffekt können die eigentlich fast nur froh sein. Also es ist natürlich blöd, wenn jetzt irgendwie mehr geleakt werden würde tatsächlich, wie Quellcodes etc. pp. Das wäre sicherlich blöd. Aber auch das ist ja in der Regel nicht das Riesenproblem, weil die allermeisten Menschen werden ja jetzt nicht irgendwie eine geklonte Version auf Basis irgendeiner frühen Alpha-Engine oder so spielen wollen, sondern eben das finale Spiel, weil ja dann doch auch bei GTA vielleicht ein Teil die Story ist und eben das Spielerlebnis an sich und nicht irgend so ein Vorabgekrücke, sage ich mal. Insofern Ich glaube, das ist einfach nur ein Zeichen und die Hochachtung, dass das sehr, sehr viele Interessenten an dem Spiel gibt.
Deshalb wird noch nie was aus der Heise-Show geleakt.
Oh Mann, ey.
Unsere Themen zum Beispiel.
Die liegst du doch selber immer absichtlich. Das ist ein Marketing-Stunt. Extra immer eine Meldung vorab veröffentlichen.
Genau.
Alles geplant.
Aber eine Überraschung haben wir noch, denn das wird vorab in der Meldung nicht verraten. Wir beide ziehen jetzt mal weiter auf den Friedhof.
Und dort nein.
Unsere Rubrik.
Der Nerdgeburtstag der Woche.
Ich bin zu jung zu besterben.
Ja, also ja, Anna hat dankenswerterweise noch ein paar Nerdgeburtstage rausgesucht und so können wir dann interessante Persönlichkeiten der IT-Geschichte würdigen. Diese Woche ist das Grace Hopper. Sie war amerikanische Informatikerin und Computerpionierin und sie wäre am 9. Dezember, also in 2 Tagen, 117 geworden. Da kann man wirklich sagen, ja. Das wäre schwerlich zu erreichen gewesen. 1906 in New York geboren, studierte sie Physik und Mathematik an der Yale-Universität. Und während des Zweiten Weltkrieges, da schloss sie sich der US Navy an und arbeitete dort an den ersten programmierbaren oder an dem ersten programmierbaren digitalen Computer der USA, dem Mark I.
Was hat Mark damit zu tun?
Der Mark II arbeitet bei uns, bei Heise, aber der Mark I,
der ich glaube, das ist noch ein höherer Mark, also so rein generationenmäßig müsste es eine höhere Generation sein, die bei uns arbeitet.
Drastisch weiterentwickelt. Ja, genau. Auf jeden Fall war sie, Grace Hopper, eine der ersten, die auch den Begriff Debugging benutzte. Und jetzt wird's lustig, denn sie hat mal einen Fehler im Computer behoben dadurch, dass sie eine Motte aus einer Schaltung rausgenommen hat. Also Debugging im wahrsten Sinne des Wortes. Da kommt dann wohl auch die Begrifflichkeit her. Ja, und in den 1950er Jahren, da war sie dann maßgeblich an der Entwicklung des Programmierkonzepts für den Compiler beteiligt. Compiler, die meisten wissen es sicherlich, die uns hier zuschauen oder zuhören, das ist ja eine Software, mit die es ermöglicht, dass Programme in einer für Menschen verständlichen Sprache geschrieben werden können und die werden dann durch das Kompilieren dann halt in Maschinencode übersetzt. Also in jeder Hinsicht Pionierarbeit geleistet. Und dann ging Grace Hopper schon im Jahre 1966 in den wohlverdienten Ruhestand, in die Rente. Aber schon ein Jahr später wurde sie von der US-Marine wieder in den aktiven Dienst versetzt, weil man Hilfe bei diversen Computerproblemen brauchte. Also damals schon gab es dann Fachkräftemangel. Ja, und 1992 dann starb Amazing Grace, wie sie von ihren Kollegen genannt wurde. Während ihrer langen Karriere, da hat sie über 90 Auszeichnungen bekommen und erhielt mehr als 40 Ehrendoktorwürden. Also das muss man erstmal hinkriegen. Lange Visitenkarte.
Definitiv, ja. Wenn man die alle aufzählen will.
Haben wir schon ein paar Bilder gesehen eigentlich von Grace? Nein, haben wir nicht, ne?
Haben wir nicht. Da ist sie.
Dann sehen wir sie hier.
Damals sah ein Computer noch nach was aus.
Ja, ich weiß nicht, ob das der Mark I jetzt ist oder...
Das unten sieht witzigerweise auf den ersten Blick aus wie ein C64. Aber das ist es natürlich nicht. Das ist nur die Tastatur.
Ich glaube, das war weit vorher. Ja, und ich gehe dann.
Ja, wahrscheinlich.
Wir haben noch weitere Bilder hier. Ja, hier sehen wir sie an einem Bandcomputer.
Das ist so großartig, oder? Also, dass das funktioniert hat. Ich finde es immer faszinierend mit diesen Bandlaufwerken. Die dann immer hin und her, vor und zurück und unglaublich.
Und ich denke jedes Mal dabei, wie wenig Speicherplatz das wohl in der Summe nachher gewesen ist. Ne? Also da jedes Smartphone ist heute bei weitem überlegen, dann diesen ganzen Schränken, die da rumgestanden haben. Das ist schon bemerkenswert. Ja, und zu guter Letzt dann noch ein Bild aus, ich vermute, den späteren Tagen, kurz bevor sie dann in Rente gegangen ist oder nachdem sie wieder aus der Rente zurückgeholt wurde. Ja, also eine sehr verdienstvolle Dame, über die wir heute hier etwas erfahren haben. In der
Heimschau. Ja, der Name sagte mir sogar was. Aber ich hätte jetzt nicht genau sagen können, inwieweit sie, oder was sie genau gemacht hat. Ist schon spannend. Also, weil ich meinte, sah aus wie ein C64.
Ja, genau, da schreibt jetzt jemand Tatsache, Volker, sogar die 4 F-Tasten rechts angedeutet. Ja.
So ist
es. Ja, wunderbar. Dann haben wir den Geburtstag gefeiert. Dann können wir zu unserem dritten und letzten Thema in dieser Sendung kommen. Und da geht es um das Chatten. Es geht nämlich um Instagram und den Facebook Messenger. Da war es ja so, vor 3 Jahren wurde mit großem Tamtam in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass man jetzt diese beiden auf der Chat-Ebene zusammenbringt. Dass man also von Instagram ganz einfach jemandem beim Facebook Messenger eine Nachricht schicken kann und umgekehrt, auch verbunden mit weiteren Möglichkeiten, zum Beispiel Online-Status gucken und. Gab damals schon viele Diskussionen, dass gesagt wurde, Zusammenführung der Daten, die vielleicht bei Instagram sind, wollen vielleicht gar nicht, dass jetzt das bei Facebook landet und so weiter und so fort. Ja, und jetzt überraschend, es gab ja nicht mal eine Mitteilung, das hat man in einem Support-Dokument gefunden von Instagram, wo dann drin steht, dass Mitte Dezember das Ganze wieder auseinanderdividiert wird. Und das passiert jetzt halt, man kann dann eben nicht mehr dann übergreifend kommunizieren, man muss dann eben sich dann doch den Facebook Messenger besorgen. Und keiner weiß so recht, was das jetzt eigentlich soll. Also ist das wegen Misserfolgs? Was führt Meta da im Schilde? Ist das der nächste große Schritt? Aber fangen wir mal in der Bewertung damit an. Ist das denn überhaupt bedauerlich? Also hast du den Eindruck, Volker, dass das tatsächlich einen, ja, wie auch immer gearteten, positiven Nutzen entfaltet hat?
Dazu müsste ich in meine Facebook-Vergangenheit gucken und überlegen, wann habe ich eigentlich den Facebook-Messenger zum Beispiel benutzt? Und dann hatte ich mich gefragt, ach, das kann man auch. Man kann das auch tatsächlich bei Instagram nutzen. Das war mir überhaupt nicht so bewusst. Das ist ganz lustig. Also Facebook Messenger habe ich schon ewig nicht mehr benutzt. Es gibt, glaube ich, 1-2 Leute, mit denen ich darauf mal geschrieben habe. Ansonsten sehr, sehr wenig. Tatsächlich, dass es bei Instagram überhaupt möglich war, das war mir auch gar nicht so bewusst. Ganz lustig. Insofern, was die Messenger angeht, ist es halt ja auch bei Facebook bzw. Meta so, dass ja nun WhatsApp einfach mal in so einem großen Abstand in deren Universum einfach viel, viel wichtiger ist als der Rest. Und ja, ich weiß nicht, es gibt ja halt eben Spekulationen. Ne? Ist das jetzt nur ein Schritt, den sie erstmal machen, bevor es dann eben zu der erzwungenen Interoperabilität kommt? Keine Ahnung, ich verstehe es tatsächlich nicht so ganz, warum sie überhaupt jetzt einen Aufwand dafür betreiben, weil ich nicht sicher bin, ob denen das irgendwas bringt. Dann habe ich kurz mal überlegt, kann das irgendwie mit Threads zusammenhängen, ne, dass sie ja nun Instagram sozusagen da nochmal anders positionieren. Vielleicht ist es doch auch ein Zeichen dafür, dass sie sagen, naja Gott, eigentlich ist Instagram für uns mehr Zukunft als Facebook selbst, kann auch sein, aber warum trennt man sie dann jetzt extra nochmal und integriert nicht alles, was Facebook Messenger ist, dann wiederum Instagram. Ich tapp da tatsächlich so ein bisschen im Dunkeln.
Also meine Vermutung ist ja, dass es vielleicht eine vorbereitende Handlung ist, dass sie das jetzt erstmal auseinander dividieren und im nächsten Schritt dann vielleicht eben den Gatekeeper-Rollen der EU entsprechende Lösungen anzubieten und dass sie deshalb auch das so klammheimlich gemacht haben. Das würde dann ja auch, also dass sie da kein großes Aufhebens drum machen, weil sie vielleicht darauf hoffen, dass das jetzt nicht viele merken und weil das vielleicht sowieso auch gar nicht so intensiv genutzt wurde. Denn so geräuschlos machst du es ja in der Regel nur, wenn du weißt, naja, interessiert eigentlich eh keinen. Da können wir jetzt dran arbeiten, das können wir vom Netz nehmen, ohne dass da irgendwas passiert. Also ich könnte mir vorstellen, dass da etwas in der Richtung dahinter steckt, weil welchen Grund sollten sie haben, das sonst wieder rückzubauen? So, es tut ja auch nicht weh. Also wo ist dann das Problem? Aber es ist schon eine sehr merkwürdige Vorgehensweise und hier spottet auch schon jemand so langsam mit Meta zu Google, was das Entwicklungschaos angeht. Ja, also ursprünglich war ja mal der Gedanke, alles irgendwie da zusammenzuschalten. Ne? Also auch WhatsApp dann ja da in diesen Ring mit reinzuwerfen. Und ja, jetzt hat man sich da wieder ein Stück weit von entfernt. Vielleicht auch um regulatorischem Ärger aus dem Weg zu gehen. Das kann natürlich auch sein, dass das ein juristischer Schachzug ist.
Ich bin da auch, also ich bin tatsächlich etwas ratlos. Aber wie gesagt, da hast du ja recht. Ne? Dadurch, dass es so irgendwo ein Support-Dokument zufällig auffällt, das sagt eigentlich schon viel darüber. Und also ich glaube nicht, dass Meta es schafft, in die Fußstapfen der misslungenen Messenger von Google zu treten.
Da gehört
auch nichts weil, dazu. Also ich glaube, die haben so viele Messenger verschlissen wie sonst niemand auf der Welt bisher. Und das ist ja auch, ich finde es halt gerade bei Meta ist es halt total komisch. Ne? Ich meine, die haben so viele Dienste, die eigene Messenger drin haben und einen, der eigentlich nichts anderes ist als ein Messenger, in dem sie immer mehr Funktionen der anderen Sachen reinbauen. Das ist sowieso ein bisschen durcheinander, was sie da gerade verzapfen. Deswegen, meine Vermutung geht dann doch auch eher dahin, wobei ich nicht verstehe, warum sie es dann gerade jetzt so tun in der Art und Weise und nicht sagen, wir bauen jetzt schon mal die Interoperabilitätslayer ein, die sowieso gefordert sind. Also, dass sie halt irgendwie in dem Zusammenhang mit den EU-Forderungen da Vorarbeit leisten. Das ist das Einzige, was für mich im Moment rein zeitlich Sinn ergibt. Ansonsten verstehe ich es halt überhaupt nicht.
Tja. Ist das denn jetzt mal jenseits der grundsätzlichen, dem politischen Ansinnen und der Regulierung, die ja sagt, Interoperabilität ist das Ziel. Aber ist das denn eigentlich etwas, wo du sagst, dass das auch in der Realität der Nutzer jetzt aus deiner Sicht einen großen Nutzwert haben wird?
Diese Interoperabilität? Ja. Ich glaube in der Regel nicht besonders, nein, kann ich mir nicht so vorstellen. Ich meine, die Leute haben ja jetzt schon oft genug verschiedene Messenger notgedrungen auf ihren Geräten. Dass das jetzt erzwungen wird, da geht es ja eigentlich auch nur darum, eben die die Vormachtstellung der großen Gatekeeper aufzubrechen. Das ist ja der eigentliche Hintergrund im Wesentlichen, dass die nicht den Markt für sich alleine bestimmen können, sondern dass andere eine Chance haben, da sozusagen mit ihren Produkten irgendwie mit dran zu kommen und mit in die Kommunikation reingeholt zu werden, weil sie sonst halt überhaupt gar keine Chance haben dazu.
Ja. Gibt noch die Ergänzung aus dem Chat, dass gesagt wird, ja, WhatsApp mit reinzuwerfen war doch nie die offizielle Idee. Damit Facebook WhatsApp kaufen durfte, mussten sie der EU ja sogar versprechen, dass sie die Dienste nie verbinden und das nicht gehalten haben. Ja, eine wichtige Ergänzung dazu. Aber es war halt ja immer das große Szenario, was halt dann so drohte, ne? Wo dann die Sorge war, dass das eben dann kommen könnte im nächsten Schritt und dass Meta, ich glaube, sie haben schon sehr stark eben damit geliebäugelt, weil das ja einfach für, ich sag mal, ihr Businessmodell ein sehr interessanter Schritt gewesen wäre.
Ja, insbesondere halt alle Daten so zu verbinden, ne? Dass man richtig, dann einfach, ja. Einfach noch größere Informationsdichte über die jeweiligen Personen hat. Das wurde halt unterbunden. Ich habe ja auch nicht gemeint, dass es darum ging, das reinzuwerfen, sondern ich habe mich eher gewundert, wieso man eigentlich, also was heißt gewundert? WhatsApp zu kaufen war, glaube ich, mit das Schlauste, was sie tun konnten zu dem Zeitpunkt. Instagram zu kaufen auch. Instagram jetzt zu erweitern um Threads, kann ich auch alles total nachvollziehen, aber alle Messenger in einen zusammenzuwerfen, was gewinnen sie dadurch? Ja, sie gewinnen dadurch mehr Informationen und möglicherweise bessere Daten, um ihre Vermarktung zielgerichteter zu machen. Aber das ist ja an ganz vielen Stellen auch immer wieder ein Trugschluss. Also man sieht das ja. Immer wieder, dieses Versprechen der Werbeindustrie, maßgeschneiderte Werbung zu liefern, da kommt immer so viel Kokolores und Quatsch raus. Ich glaube, das würde sich überhaupt nicht lohnen, das zusammenzubringen. Also eher würde ich an deren Stelle überlegen, wie kriege ich das so sinnvoll getrennt, dass ich auch noch irgendwann selbst einen Überblick habe, was tue ich da eigentlich?
Es bleibt also auf jeden Fall spannend am Messenger-Markt. Auch die Neuigkeit hatten wir auch diese Woche bei uns im News-Ticker, dass Apple es jetzt tatsächlich hingekriegt hat, dass sie iMessage jetzt da irgendwie rausbekommen haben aus dieser Gatekeeper-Rolle. Also beziehungsweise es ist noch nicht abschließend beurteilt, aber die Tendenz in Brüssel ist wohl relativ eindeutig, dass das iMessage jetzt eben nicht dort dann das Schicksal ereilt, was zum Beispiel WhatsApp ereilt. Also da darf man gespannt sein, wie das ganze Thema weitergeht und wie sich die Messenger da in nächster Zeit entwickeln. Wir werden natürlich drüber sprechen hier in der Heise Show, wenn es da Neuigkeiten gibt. Ja, Volker, jetzt haben wir uns ein bisschen warm geredet. 57 Minuten sind wir auf Sendung und jetzt, glaube ich, jetzt kommt der Part. Jetzt käme Anna dran, genau. Wir sprechen jetzt oder wir müssen quizzen.
Die Quizfragen der Woche.
Wir dürfen quizzen.
Ja, wir dürfen quizzen.
Das ist was Schönes, quizzen.
Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, das so hinzubekommen, dass wir beide tatsächlich hier heute mitraten können. Wobei ich glaube, bei dem Thema bist du mir 100% überlegen.
Überlegen? Also, ja, wer weiß.
Nee, ich weiß das. Es ist eindeutig so. Also,
ja, ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich es richtig mache.
Wir haben das folgendermaßen gemacht, weil Anna ja als unsere Schiedsrichterin und neutrale Dritte nicht mit dabei ist, dass unser Quizmaster Markus, der die Fragen einmal mehr in bewährter Weise vorbereitet und uns zugeschickt hat, dann mir die Antworten separat zugeschickt hat. Und das habe ich bislang nicht geöffnet. Das heißt, wir werden nachher theatralisch dann die Auflösung dann hier dann aufmachen und abgleichen mit dem, was wir getippt haben. Es geht heute um das Thema Lego.
Klemmbausteine. Ja.
Klemmbausteine.
Lubricks ist eine Alternative. Schon gut.
Und da haben wir auch schon die erste Frage. Sie lautet, was bedeutet die Wortherkunft des Akronyms Lego übersetzt? Da haben wir vier Antwortmöglichkeiten. Erstens, mach Spaß. Zweitens, freue dich. Drittens, spiel gut. Und viertens, bau schön.
jetzt müsste man da Lateinkenntnisse zu haben. Die waren bei mir immer leider eine Vollkatastrophe. Ich glaube, wieso bilde ich mir ein, dass es irgendwie Spielgut ist? Aber
ich habe auch das Lego. Gefühl, ich habe auch das Gefühl, dass es Spielgut Lego. Ist. Also
Lego, Lego, irgendwie, ich komme irgendwie auf. Oh, 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 was? Oh, 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 oh. Lego, Dänisch ist doch, ja, aber Lego, Lego, ist das Spielgut? Oder ist es bauschön? Ich glaube, es ist Spielgut.
Ich würde da auch drauf tippen. Also wir locken mal C ein. Wir müssen uns das jetzt irgendwie merken, weil nachher C. werden wir das...
Ja, das ist ja einfach, solange wir es beide gleich haben.
Genau. Ich schreibe mir das aber auch hier trotzdem mal auf, dass wir das nachher dann hier...
Ich meine auch, stimmt. Nicht, ja klar, die sind ja aus Dänemark. Oh Mann, ich war da... Ja, egal.
Dann die nächste Frage, weißt du vielleicht aus dem FF, wie hoch ist ein 1x1 großer Legostein ohne Noppe? Antwort 1 also, ist...
Der, also nicht das Plättchen, sondern, ach du meine Güte.
Ja. Antwort 1 wäre 7,8 Millimeter. Dann haben wir zur Auswahl 9,6 Millimeter. Dann haben wir 8 Millimeter und 8,4 Millimeter.
Ohne die Noppe oben. Das ist ja auch noch besonders.
Ohne die Noppe, ja.
Also 9,6 ist ja fast ein Zentimeter. Das ist, die sind doch, sind die nicht kleiner? 7,8 oder 8 ist auch richtig weit auseinander, Leute. echt weit.
Das muss man wissen.
Sind die jetzt so, warum sollte man sie achten? Was sind das überhaupt für total krumme Zahlen? Und ergibt irgendeine Zahl Sinn in dem Gesamtkontext? Die sind schon höher als breit, ne, die einer? Alle sind krumm, außer C mit 8 Millimeter. Soll man jetzt glauben, so, wie hoch ist meine Villa? Ihr seid so lustig, Leute. aber in Dänemark rechnet man auch im metrischen System und nicht in irgendwas anderem, ne? Nicht in Inch oder so, dass man jetzt irgendwie noch umrechnen muss.
Also den Chat können wir jetzt als Publikumsjoker nicht gebrauchen, der sehe ich auch völlig uneins.
Der ist komplett, Frage. Der ist auch komplett, also 9,6 ja. Kommt mir zu hoch vor. 8 sticht so raus.
Was gefährlich
ist. Und ist er vielleicht genau. Zusammen mit dem Dings 8,4 hoch, dass vielleicht zwei Zahlen irgendwie damit zu tun haben? Ach, keinen blassen Dunst. Aber 4 Millimeter, ist die Noppe so hoch? Ja, das könnte genau. Und ich sage, komm, ich sag C.
C, okay. Ich folge mal dem einem Bauchgefühl und sage B.
9,6 Millimeter, ist ganz schön.
Ich tippe mal auf Maximum.
Ah, oh, wir kriegen eine Zusammenfassung. Das ist ja krass. Michael macht Service, damit wir uns selber noch erinnern, was wir geantwortet haben.
Mein lieber Schwan hier mit.
Service im Chat. Chat-Service. Super.
Ja, dann sind wir auch schon bei Frage Nummer 3. Und ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, hast du den doch auch schon mal gebastelt, ne? Das, in welcher
Sehr
Zeit.
Sehr witzig.
Oh. In welcher Zeit liegt der Schnellbau-Weltrekord des UCS Millennium Falcon 75192 in Stunden und Minuten?
Ja, zur sagen Ausweise. Wir mal so, wir haben am Anfang über 8 Stunden gebraucht. Oder beim zweiten Mal, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube beim aber wir haben ja nicht mehr den Weltrekord. Nein, ich habe nicht im zweiten Versuch Fehler eingebaut. Ich habe im ersten Versuch Fehler eingebaut. Das ist doch das Schlimme. Ich hoffe, das hat Anna nicht für die andere Sendung rausgefunden, wo das war. Kann man, glaube ich, irgendwo noch bei YouTube nachschauen. Und dann erkennen wir nach ungefähr 7 Stunden, 50 Minuten beim Zusammenbau, dass leider ein Fehler passiert ist. Und ich bilde mir ein, wir haben das ja zweimal gemacht, aber wir waren mindestens beim zweiten Mal bei 8 irgendwas Stunden. Das ist aber ja mitnichten noch das Schnellste. Also wenn, ich würde denken, das ist deutlich schneller gegangen. Wir wissen auch, dass wir geschlagen wurden beim zweiten Versuch von anderen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, also bei 10 kann es auf gar keinen Fall sein. Und das ist natürlich jetzt auch die Frage, einer oder mehrere Leute.
Ja. Also kurz für diejenigen, die uns zuhören, weil die sehen ja die Einbindung nicht. Das ist dann auch nochmal wichtig. Also die Antwortoptionen sind 2 Stunden und 51 Minuten. 10 Stunden 21 Minuten, 8 Stunden 24 Minuten und 10 Stunden 53 Minuten. Also A wäre dann deutlich weniger als die anderen Optionen. Ja, du hast mich jetzt so mit deiner Zeit, die du genannt hast, auch darauf gebracht, dass es wahrscheinlich dann auf in sehr viel kürzerer Zeit möglich war. Also A. Wollen wir uns darauf committen?
Wobei das schon echt schnell wäre, ne? Aber ja,
Profis, ne?
Ja, ja. So, wir unterscheiden uns nur bei B, ne? Also wir liegen entweder gemeinsam falsch, gemeinsam richtig und B ist quasi die Frage 2, Entschuldigung, ist das Ausschlaggebende. Das wird spannend.
Genau. Ja, dann werde ich mal jetzt hier diese Datei öffnen, die ich vorher noch gar nicht geöffnet habe. Hätte ich vielleicht mal tun sollen, um zu gucken. Sonst wird das eine Cliffhanger-Folge heute. So, es geht los. Wir haben die erste Frage mit, was bedeutet die Wortherkunft des Akronyms Lego übersetzt? Die richtige Antwort, Spiel gut.
Yippie!
Und zwar, das Akronym Lego wird aus den dänischen Worten Leg Gott, also wahrscheinlich falsch ausgesprochen, zusammengesetzt, was auf Deutsch Spiel gut heißt. Ja.
Ah ja, hatten wir doch recht. Hat nichts mit Latein zu tun. Ja, völlige Fehlinformation.
Wahrscheinlich habe ich das immer mal anlässlich eines Lego-Jubiläums irgendwo gelesen, in so einem Text, und dann hat sich das irgendwie so eingebrannt. Ja, ja, super. Punkt für uns. Die nächste.
Jetzt wird spannend.
Wahrscheinlich. Jetzt wird spannend. Wie hoch ist der 1x1 große Lego-Stein ohne Noppe? Die richtige Antwort: 9,6 Millimeter.
Nein, tatsächlich, der ist doch so hoch. Ich habe hier sogar zufälligerweise so Kästchenpapier gehabt. Der echt so hoch, ohne Noppe, krass.
Ja,
dann mit Noppe also ein Zentimeter.
Mit Noppe 11,3 Millimeter.
Wer hat sich das ausgedacht?
Das hat uns Markus leider nicht verraten. Das entspricht der genormten Höhe aller erhältlichen klassischen Lego-Bricks. Die Breite der 1x1-Steins, des 1x1-Steins beträgt 7,8 Millimeter. Also da kam dann diese 7,8 her, die dann auch noch im Fragenangebot war.
Echt? Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, es wäre kleiner. Egal.
Ja, so ist das. Und dann kommen wir
Malte
auch
gewinnt.
Schon. Ja, das ist ja Wahnsinn.
Du hast jetzt schon gewonnen. Ich gratuliere.
Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue und gewinne. Das ist ja echt Wahnsinn. Ja, letzte Frage war ja dann der Millennium Falcon, in welcher Zeit der Schnellbau-Weltrekord da liegt. Und die richtige Antwort lautet 2,51 Stunden.
Mhm.
Die Rekordzeit für den Bau eines UCS, also das UCS oder UCS?
UCS ist, Ultimate Collectors.
Also spricht für...
Irgendwas, das C habe ich, hab ich vergessen. Collectors, was denn? Ja.
Liegt auf jeden Fall bei 2 Stunden 51 Minuten und 47 Sekunden und wurde am 18. Juli 2019 von einem Team von SAP-Mitarbeitern in Walldorf aufgestellt.
Ach, die haben bei uns abgeguckt.
Und dann gibt es noch Nerd-Fakten, die möchte ich auch noch gerne vortragen.
Ja,
und zwar, ein Team um den Heise Online-Lego-Experten Volker Zoter in Hannover benötigte für den Bau 10 Stunden 53 Minuten und eine Sekunde. Diese Zeit wurde kurz darauf von einem Team aus dem IT-Unternehmen Insento aus Nürnberg mit 8 Stunden 24 Minuten und 16 Sekunden unterboten. Der Weltrekord des schnellsten Einzelbauers Luke Chapman aus den USA liegt bei 10 Stunden 21 Minuten und 43 Sekunden.
Der war schneller als wir. Also wir waren aber dann auch bei noch unter 9 Stunden übrigens. Als wir haben den, ich weiß nicht, ob das diejenigen waren, die diese 8 Stunden 21 da hingekriegt haben, die hatten das gebaut und wir hatten das parallel in unserem Livestream eingeklinkt tatsächlich. Ah, hallo? Aber nicht wieder ein Millennium Falcon bauen. Also ich hätte noch Blumentöpfe im Angebot, ich muss noch Blumentöpfe für mein Büro bauen.
Also, aus Lego?
Aus Klemmbausteinen. Nachher bin ich hier noch als Lego-Influencer. Genau, da gibt es ein Set, das ist gerade rausgekommen.
Mhm.
Und da ich keinen grünen Daumen habe, dieses Plastik entfärbt sich auch kaum. Wobei ich gehört habe, das Weiß vergilbt, aber es ist wenig weiß.
Nur nicht gießen, das solltest du dann unterlassen.
Nee, ja, das macht aber nichts. Ne? Lego ist ja...
Ja, ist ja Plastik. Das ist,
ja, echt jetzt. Unverwüstlich.
Ja, also wir sehen einmal mehr beim Quiz in der Heise-Show ist auf der einen Seite Wissen gefragt, aber manchmal auch eine Portion Glück. Und das Glück war heute irgendwie auf meiner Seite.
Lustig. Das letzte Mal auch schon, oder? Ich glaube, das letzte Mal hast du auch gewonnen. Bin schon ganz traurig. Naja, ja. Solange ich bei Quizduell noch einigermaßen dabei bin, schon gut.
Ja, nein, und du bist der Lego-Experte der Herz, der Klemmbaustein-Experte der Herzen der heiße Show.
Ja, das ist, genau, so ist das.
Ja, guck, haben wir das aber auch hingekriegt, auch ohne Anna hat es geklappt, die jetzt wahrscheinlich sich kringelt, wenn sie sich das anguckt oder auch nicht, wie wir das wieder gemacht haben.
Ja, Manöverkritik.
Genau, hinterher. Das kriegen wir dann alles in der großen Quizshow, dann wird das alles rekapituliert und wird nochmal aufgearbeitet an die Sendungen, die in der Zwischenzeit waren. Ja, ein herzliches Dankeschön natürlich an dich, Volker, und auch an alle, die sich dann eingeschaltet haben in der Live-Sendung. Genauso natürlich die Offline-Hörer, also diejenigen, die sich dann hinterher angucken oder anschauen, anhören, genau so rum ist es richtig, was wir hier gemacht haben. Das war die Heise Show vom 7. Dezember. Bei Gefallen sehen und hören wir uns wieder nächste Woche am Donnerstag zur gewohnten Zeit. Und ja, habt eine schöne Woche, habt ein schneefreies Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.